in meinem Buch haben wir Tech-Milliardäre vorne draufgenommen, weil die kleine Gruppe, die einen übergroßen Einfluss auf das amerikanische öffentliche Geschehen hat, ist eben diese kleine Gruppe Superreicher, die einen übergroßen Einfluss auf das politische System hat. Es gibt sehr unterschiedliche Formen der Oligarchie. Es gibt ein schon vor einigen Jahren erschienenes Buch eines Soziologen, Jeffrey Winters heißt er, der die unterschiedlichen Arten von Oligarchien mal so klassifiziert und der die USA schon, ich glaube 2011, als zivile Oligarchie beschrieben hat.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr Heißler, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass Sie wieder zurück sind. Wenn man jetzt 8 Jahre in der Schaltzentrale von den USA in Washington Zeit verbracht hat, dann hat man eine gewisse Ahnung von dem, was dort passiert. Und Sie haben ein super spannendes Buch geschrieben über amerikanische Oligarchen und deren Einfluss auf die politische Geschehnisse dort. Vielleicht, da ich selbst aus einem Umfeld komme, wo der Begriff Oligarchen vielleicht groß geworden ist, und in Russland hatten Oligarchen einen ganz anderen Touch als jetzt, sagen wir, Tech-Milliardäre in den USA. Warum Oligarchen?
Der Begriff Oligarchen ist ja schon sehr, sehr alt. Also ich habe mich fürs Buch ein bisschen auf die Suche gemacht, wo er eigentlich herkommt. Und also man findet ihn schon bei Plato und Aristoteles. Daher, aber na klar, die meisten Gespräche, die ich habe, kommt die Frage bei Oligarchen. Normalerweise hat man das Adjektiv Russisch davor, in der aktuellen Debatte. Oligarchie beschreibt ja erstmal eine Herrschaft von einer kleinen Gruppe. Und in meinem Buch haben wir Tech-Milliardäre vorne draufgenommen, weil die kleine Gruppe, die einen übergroßen Einfluss auf das amerikanische öffentliche Geschehen hat, ist eben diese kleine Gruppe Superreicher, die einen übergroßen Einfluss auf das politische System hat. Es gibt sehr unterschiedliche Formen der Oligarchie. Es gibt ein schon vor einigen Jahren erschienenes Buch eines Soziologen, Jeffrey Winters heißt er, der die unterschiedlichen Arten von Oligarchien mal so klassifiziert und der die USA schon, ich glaube 2011, als zivile Oligarchie beschrieben hat. Zivile Oligarchie heißt, die Oligarchen regieren nicht selbst, nehmen keinen Einfluss aufs Tagesgeschehen quasi oder haben nicht selbst die Hebel der Macht in der Hand. Aber das System ist mittlerweile so aufgebaut, dass es ihre Interessen wahrt, egal wer quasi regiert. Und deshalb fand ich den Begriff ganz passend für das, was wir da beschrieben haben.
Herr Heißler, vielleicht um Background-Informationen zu den politischen Systemen zu geben, ist das vom politischen System her, zum Beispiel in den USA, deutlich anders aufgebaut als irgendwo in Europa? Ist das dort, ist das besser gesetzlich verankert, dass man Einfluss nehmen kann oder institutionell, nicht gesetzlich, besser gesagt?
Also ja und nein. Es ist das System der USA. Man muss immer zurückgehen, als die USA gegründet worden sind, hatte man keine Idee, dass es sowas wie Parteien geben würde. Die Gründerväter fanden Parteien eine ganz schreckliche Idee und es hat knapp 10 Jahre gedauert, dann hatten sie Parteien. Aber das System wurde aufgebaut auf eine Art und Weise, dass Parteien nicht mitgedacht hat. Das ist anders als in Westeuropa beispielsweise. Das bedeutet, es gab von Anfang an relativ wenig Beschränkungen, wie so politischer Wettbewerb organisiert werden soll. Die ursprüngliche Idee war, irgendwelche gut situierten, gut ausgebildeten, wohlhabenden Männer kümmern sich quasi als Dienst an der Öffentlichkeit um die Belange des Staates. Und dafür braucht man keine Regeln, weil wir sind ja alles Gentlemen. So, gleichzeitig haben wir in den USA, gerade in Abgrenzung zu Europa in der Gründungsphase, eine sehr große Betonung der Freiheiten und unter anderem der Meinungsfreiheit. Das sorgt dafür, dass dann 250 Jahre später wir ein System haben, wo wir keine staatliche Wahlkampffinanzierung haben wie Europa, wo wir ein gewachsenes, aber nicht statisches Zwei-Parteien-System haben, das sehr anders ist als in Europa, wo wir irgendwie 5, 6 Parteien in Parlamenten haben. Und wir haben eine super Betonung der Meinungsfreiheit, die in der Rechtsprechung der USA auch absichert, dass man Geld ausgeben darf, so viel man will, um quasi seine Anliegen in der Öffentlichkeit voranzubringen. Und das ist das Einfallstor, wo Superreiche, sagen wir mal, Elon Musk ist immer das Beispiel aus dem letzten Wahlkampf, der knapp 300 Millionen Dollar ausgegeben hat, um den Wahlkampf von Donald Trump und von den Republikanern zu unterstützen. Das ist eine relativ neue Entwicklung, dass es so explizit ist. Bis vor 15 Jahren gab es noch Beschränkungen und Einschränkungen, wie das Geld ausgegeben werden darf. Das ist aber jetzt durch ein Supreme Court Urteil von 15 Jahren weggefallen und seitdem sind quasi die Schleusentore offen, wie es so schön heißt.
Das ist dieses Citizens United.
Citizens United, genau.
Im Buch bezeichnen. Das bedeutet ja mit anderen Worten, dass jeder so viel spenden darf, wie er möchte. Und na, ist es jetzt so, dass die Wahlkampfdurchführung in den USA einfach per se deutlich teurer geworden ist und man einfach mehr Geld braucht, um die Menschen zu mobilisieren?
Das ist die Folge davon. Also man muss zwei Sachen trennen, jetzt wird es kurz mal technisch. Es gibt einmal die Wahlkampagnen, also die Kamala Harris for President Campaign, die Trump for President Campaign. Wenn Sie oder ich, ja, wir dürfen nicht, weil wir sind kein amerikanischer Staatsbürger, aber wenn der gemeine amerikanische Staatsbürger aus Michigan diese Kampagne unterstützen will, darf er Ihnen, ich glaube, im aktuellen Stand sind es maximal $3,500 überweisen, dann Check schicken. Das ist mal eingeführt worden, um Korruption zu verhindern. Jetzt gibt es aber durchseits Citizens United die sogenannten unabhängigen Organisationen, die heißen Super PACs. Und da kann man so viel reingeben, wie man will. Das aufzuhängen lohnt sich natürlich nicht für einen Normalverdiener oder für einen Durchschnittsamerikaner, der einfach einen Kandidaten unterstützen will. Das lohnt sich für Superreiche. Und die Tatsache, dass jetzt so viel Geld in diese Wahlkämpfe reinfließt, macht natürlich die Kosten. Das heißt, die Grenze, um einen Wahlkampf anstoßen zu können, wird immer höher. Ich habe mich mit einem Senatsdemokraten aus Wisconsin unterhalten, Mandela Barnes, der 2022 angetreten ist, der quasi bei den direkten Spenden, also bei denen, die gedeckelt sind, viel mehr Geld eingenommen hat als ein republikanischer Gegenkandidat. Aber dann hat eine kleine Gruppe superreicher konservativer Spender, ich glaube, es waren keine 12, sich zusammengetan, haben in ein Superpack einen riesigen Millionenbetrag hineingegeben und haben quasi den Cash-Vorteil, den Barnes durch sein eigenes Spendensammeln hat, direkt ausgeglichen. Und es hat dann dafür gesorgt, dass er die Wahl verloren hat.
Wobei, Herr Heißler, ich habe jetzt mich damit auch beschäftigt und es gibt zwar eine Korrelation zwischen dem Geldaufkommen und tatsächlichem Erfolg, aber das ist jetzt nicht gesetzt ohne eine gute Geschichte und ein Narrativ, was ein Kandidat erzählt und Charisma, wird man nicht unbedingt gewinnen, weil Harris hat, glaube ich, sogar mehr Geld gesammelt als Absolut. Trump und trotzdem hat es nicht gereicht.
Absolut. Mein Lieblingsbeispiel ist ehrlich gesagt Michael Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister von New York, der 2020 oder Ende 2019 eine Präsidentschaftskampagne gestartet hat, wollte die demokratische Nominierung gewinnen, hat, ich glaube, etwas mehr als $1 Milliarde in 3 Monaten reingeputtert und hat dafür nur die Vorwahl in American Samoa gewonnen. Also natürlich, wenn ein schlechter Kandidat ist, hilft alles Geld der Welt nicht. Aber dadurch, dass die Wahlkämpfe so teuer geworden sind, reicht es nicht mehr aus, ein guter Kandidat zu sein. Man braucht auch einen ordentlichen Batzen Geld, um quasi seine Fähigkeiten überhaupt unter Beweis stellen zu können. Das heißt, die Eingangsgrenze ist höher geworden. Es reicht nicht mehr, irgendwie eine gute Idee, eine gute Kampagne zu haben, wenn man finanziell nicht mithalten kann. Das sieht sie ja so. Sie sagen, es ist keine Korrelation, es ist keine Kausalität, aber ich habe es nochmal nachgeschaut, 2024, über 90% aller Rennen ums Repräsentantenhaus wurden von den finanziell besser ausgestatteten Kandidaten gewonnen. Und ich glaube, im Senat waren es 88%, auch knapp 90%. Ja, Donald Trump ist immer der Ausreißer. 2016 gewonnen, obwohl er weniger Geld zur Verfügung hatte als Hillary Clinton und 2020. 2020 hat er auch weniger als Joe Biden und Joe Biden hat gewonnen.
Ja, aber 2020 hat er zum Beispiel, glaube ich, bei den Kleinspenden deutlich mehr Geld eingesammelt, interessanterweise, quasi von Volk.
Das habe ich gar nicht gesehen, das muss ich nochmal nachgucken. Aber kann gut sein, aber das legt den Mechanismus ja nur von der anderen Seite. Also wenn Donald Trump 2020 tatsächlich mehr Kleinspenderunterstützung hat, dann wird das große Geld in dem Fall auch demokratischer Seite geholfen haben. Das möchte ich auch ganz, ganz klar machen. Das, was ich da beschreibe, das ist kein Problem Trump. Oder das ist keine republikanische böse Sache. Das ist das System, in dem beide Parteien spielen. Und das Problem ist, dass sich daraus für die Bevölkerung ergibt, ist, dass die Interessen von Superreichen auf beiden Seiten nicht deckungsgleich sind mit der Bevölkerung oder der normalen Wählerschaft auf beiden Seiten. Und deshalb wird Politik an den Interessen der normalen Wählerschaft oder der breiten Öffentlichkeit gemacht.
Herr Heißler, diese Perspektive, dass die Superreichen und in den USA nicht super, also die Eliten einen expliziten Einfluss auf die Wahlen nehmen und auch auf die Kandidatenförderung, das ist ja nicht neu. Das heißt, durch Citizen United ist das jetzt quasi vielleicht deutlich transparent und in geahnte Höhen geschnellt, aber der Vorwurf, dass diese Elite die amerikanischen Wahlen bestimmen, das ist ja schon länger und das liegt auch daran, dass sie da eine interessante Art der Wahlen haben. Ja, ich glaube, das kumuliert sich irgendwie, wenn man nicht zu diesen kleinen, wenigen elitären Kreisen gehört, kommt man gar nicht hoch. Und das irgendwo habe ich das gelesen, jetzt nicht in Ihrem Buch, aber grundsätzlich ist das so?
Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt immer noch die Möglichkeit für der amerikanische Traum, Tellerwäscher Millionär. Das gilt auch fürs politische System. Ich meine, Barack Obama ist der Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Und überhaupt, wenn wir uns, also es war früher, war klar, dass die Superreichen nicht direkt in die Politik, also es gab mehrere Phasen. Zur Begründung der Republik war es klar, nur die Superreichen gehen in die Politik.
George Washington, wie die Demokratie früher gegründet war, das waren ganz ja auch eher vermögende Menschen
und ganz genau.
Intellektuelle.
Ganz genau. Das war so das Ideal quasi der Großgrundbesitzer, der aufgrund seines Besitzes unabhängig von den Launen der Bevölkerung oder von den was weiß ich was, von der Irrationalität des Alltags ist, der quasi das große Ganze im Blick haben kann und aufgrund seines Vermögens so unabhängig ist, dass er nur im Dienste der Allgemeinheit handeln kann. Das war so die Idee im späten 18. Jahrhundert. Das hat nicht lange gehalten. Relativ schnell wurde klar, dass man eine populistische Herangehensweise braucht. In den 1820ern, 30ern kam das hoch. Dann kam der Bürgerkrieg, dann kam eine Phase, in der die Präsidenten nicht sonderlich mächtig waren, aber und deshalb halt auch aus allen Lebenslagen kommen konnten. Im sogenannten Gilded Age, als die ersten Industrievermögen, Rockefeller und so weiter, sind da die Namen angehäuft worden sind. Die haben sich explizit aus der Politik rausgehalten, haben ihre Interessen gewahrt über Clark sagt Schmiergeld oder über darüber, dass sie halt ihre Kandidaten unterstützt haben, aber die Leute, die die Ämter richtig angestrebt haben, kamen eigentlich nicht aus der Oberschicht. Und das hat sich eigentlich so bewahrt bis in die 1960er, als der Enkel von J.D. Rockefeller, Nelson Rockefeller, in die Politik gegangen ist, wollte unbedingt Präsident werden, hat es zum Vize geschafft und Gerald Ford und ganz klar die Kennedys. John F. Kennedy ist John F. Kennedys Vater ist ein sehr reicher Investor gewesen, der dann später Botschafter in London geworden ist, auch wohl gerne Präsident geworden wäre, aufgrund seiner Haltung gegenüber Hitler-Deutschland dazu, die nicht die Gelegenheit hatte. Er kam aber aus einer kleinen, politisch in Boston gut verdrahteten Familie und hat Politik halt interessant gefunden, was normalerweise in seiner Klasse nicht so verankert war und wollte dann halt einen seiner Söhne ins Weiße Haus platzieren, was er auch getan hat. Und seitdem ist so ein bisschen dieser Glaube da, dass man aus der Oberschicht kommen muss, um Präsident zu werden. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich so anschaut, seit Kennedy bis heute sind es genau drei Präsidenten im Wohlstand aufgewachsen. Das sind die beiden Bushes und Trump. Alle anderen kommen irgendwie aus der Mittelschicht oder aus der kleinen Mittelschicht. Gerald Ford ist von einem Pflegevater aufgezogen worden. Ronald Reagan hatte eine sehr schwierige Kindheit. Von Bill Clinton wollen wir mal gar nicht anfangen. Also es braucht nicht selbst Vermögen, es braucht Zugang zu Ressourcen, es braucht und die
Rückhalt.
Möglichkeit,
Rückhalt
der, genau,
der ganz genau. Das ist das, was ich hier meinte.
Der Rückhalt, ja.
Das ist, und was diese Tellerwäsche-Story, da ist Wayans aktuell, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Der bespielt das auch sehr, sehr gut, glaube ich, dass er aus sehr einfachen Verhältnissen
absolut
sich hochgeschlagen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und das Standing und eigentlich den amerikanischen Traum verkörpert.
Kann man so sehen. Ich meine, J.D. Vance kommt, wie er in seinem Buch ausführlich beschrieben hat, aus einem sehr schwierigen sozialen Umfeld und ist jetzt der nominell zweitmächtigste Mann der USA. Das kann man schon als einen beeindruckenden Aufstieg ansehen, der natürlich ohne die Unterstützung von Großspendern wie Peter Thiel nicht geschafft hätte. Ich habe J.D. Vance im Wahlkampf 2022 ein, zwei Mal live gesehen bei Veranstaltungen in kleinen Diners in Ohio. Es ist kein Menschenfischer, sagen wir es mal so. Und er war in Umfragen zu Beginn dieses Wahlkampfs auch relativ weit abgeschlagen. Das hat sich dann geändert, als Donald Trump ihm die Unterstützung ausgesprochen hat. Und das hat Donald Trump getan, nachdem Peter Thiel sich bei ihm für Vance eingesetzt hat. Das heißt, ohne das Backing des Großspenders wäre es schwer geworden mit der politischen Karriere.
Und Sie schreiben, dass J.D. Vance, der musste sich bei Trump entschuldigen für sein Verhalten 2016, weil er ein Kritiker von Trump war. Ja?
Ein heftiger Kritiker. Er hat Trump in einer privaten Nachricht als Amerikas Hitler bezeichnet. Er hat ihn in einem Zeitungsbeitrag als kulturelles Heroin bezeichnet. Jetzt ist er sein Vizepräsident. Da muss man erstmal runterkommen von solchen Beschimpfungen.
Herr Heißler, vielleicht aus der Perspektive der Reichen, die das politische System, sagen wir, für eigene Interessen nutzen, wenn man jetzt das als Parallele zu Oligarchen in Russland betrachtet, dann ist da ja eine eindeutige Verbindung zwischen Macht, Vermögen und Vermögensmehrung. In den USA hat man das Gefühl bei einigen Leuten, dass es auch idealistische Themen, die eine Rolle spielen, weil wenn ich jetzt die letzten 100 Jahre die amerikanische Politik verfolge, dann war das nicht unbedingt jetzt eine Politik der Elite, sondern das ist unglaublich viel passiert auch für sagen, kleine Vermögensverhältnisse oder einfache Menschen, das heißt Sozialstaatausbau, was eigentlich nicht so im Sinne der großen von Ziel wäre. Ja,
ja, Peter Thiel ist ja auch enttäuscht vom amerikanischen politischen System. Er hat ja vor 2009 war das, glaube ich, hat er beim Cato-Institut einen Beitrag veröffentlicht, in dem er sagt, dass Demokratie und Freiheit nicht mehr für vereinbar hält. Und der Grund dafür sieht er in quasi seit den 1920ern, sagt er, das letzte Jahrzehnt gewesen, in dem man noch optimistisch auf die Zukunft der USA hätte blicken können. Der Grund, warum sich das geändert hat, 1920 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt und in den 30ern dann eben nach der großen Depression der Sozialstaat aufgebaut. Das heißt, der Pool der Menschen, die im politischen System teilnehmen konnten, wurde immer größer und es waren Leute, die nicht unbedingt seine Interessen vertreten. Muss man sehen, wie ich vorhin gesagt habe, in den USA kommt immer in Wellen. Wir hatten Ende des 19. Jahrhunderts die Robber Baron Phase mit den Rockefellers, den Carnegies, diesen Riesenvermögen. Und wir hatten eine Reaktion darauf. Die Reaktion darauf war die Progressive Era Anfang des 20. Jahrhunderts, in der große Unternehmen zerschlagen worden sind, in denen Regulierungsbehörden eingeführt worden sind und dann später in den 30ern nach der großen Depression, nachdem sich das Ideal des freien Marktes noch einmal, blamiert hatte, aber entzaubert hatte, ist halt ein Sozialstaat aufgewachsen worden, der nicht europäischen Maßstäben entspricht, der aber zumindest angefangen hat, da Strukturen einzuführen, die drin sind. Was wir allerdings jetzt sehen, ist, dass seit, ich würde sagen, der Tausendwende die Steuerung und solche Dinge eigentlich nur noch eine Richtung kennt, und zwar für höhere Einkommen, höhere Vermögen wird sie immer niedriger.
Ist das so, Herr Heißer?
Das ist so. Noch in den 90ern.
In der Covid-Zeit hat man ja unglaublich viel Geld ausgegeben für die Unterstützung, was vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren gar nicht so vorstellbar war.
Ja, Entschuldigung, da haben Sie mich gerade missverstanden. Ich meine nicht, dass die Staatsausgaben runtergehen, ganz im Gegenteil.
Nee, ich meine jetzt für die Unterstützung.
Auch das geht hoch, aber die Besteuerung geht auch runter gleichzeitig. Was das heißt, ist, dass es nicht gegenfinanziert ist. Und in den 90ern beispielsweise hatte man Überlegungen, quasi den Sozialstaat ein klein bisschen auszubauen. Da war Bill Clinton Präsident und er hat den Haushalt ausgeglichen, zusammen mit dem republikanischen Kongress, indem er zum einen Sozialsystem ein bisschen eingegriffen hat und da Means-Testing reingebracht hat, also stärkere Auflagen an Bezüge geknöpft, gleichzeitig aber auch die Einkommensteuer erhöht hat. Und das Resultat war ein ausgeglichener Haushalt. Jetzt kennt es nur noch eine Richtung. Die Einnahmen des Staates gehen nicht runter, aber die Steuersätze werden gesenkt. Wir haben es gerade erst gesehen, die Big Beautiful Bill von Donald Trump hat gerade die Steuerreform von 2017 erstmal verstetigt, die Einkommensteuersätze niedrig gehalten, die ansonsten zum Jahresende wieder hochgegangen wären. War politisch für diese Administration nicht durchsetzbar oder für die Interessen der Spender auch einfach nicht das, was sie sehen wollten. Aber Sie haben natürlich recht, klar, in der Covid-Zeit haben wir große Staatsausgaben gesehen. Wir sehen auch jetzt noch große Staatsausgaben, auch wenn wir jetzt beispielsweise, wenn wir ins Aktuelle gehen wollen, wenn es um die Zuschüsse zur Krankenversicherung geht und sowas, da gibt es im Moment keinen realistischen Pfad, dass der Kongress Gelder freigibt oder das bisherige Unterstützungsniveau weiter behält. Also ich sehe nicht, dass die Interessen der Superreichen in dem Zusammenhang gerade weniger betont würden, als es vor 5 Jahren gewesen wäre.
Nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt nur, dass die Transfers in der breiten Bevölkerung, vor allem bei den Ärmern, eher tendenziell zunehmen, was vielleicht auch Thiel so reizt, ja, weil er sagt, das ist nicht die Aufgabe des Staates, allen zu helfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er verfolgt da eine sehr, sehr libertär Position, dass der Staat sich eigentlich aus allem zurückhalten sollte, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, wir haben das ja gesehen Anfang der Trump-Administration mit den Doge-Unternehmungen von Elon Musk, die gesagt haben, wir müssen das ganze Verschwenden aus dem Staat rauskriegen. Das kann man von dem Ziel halten, was man will. Die Umsetzung war offensichtlich ein Desaster. Doge hat am Ende unterm Strich mehr gekostet, als es eingebracht hat.
Echt?
Ja. Weil Wahnsinn. Die ganzen Folgekosten der Leute, die entlassen worden sind, Also Doge hat auf seiner Website Zahlen veröffentlicht, die haben so und so viel eingespart. Darunter waren unter anderem, sie haben irgendwelche Verträge gecancelt, die schon längst ausgelaufen waren oder sowas. Gleichzeitig haben sie Systeme geschwächt. Die langfristigen Folgen davon sind eine ganz andere Frage. Also wenn wir über die Kosten, die durch das Abschaffen der amerikanischen Entwicklungshilfe entstanden sind weltweit, die sich in den USA wieder niederschlagen werden, auch zum Beispiel jetzt ganz lokal gedacht, auf einmal konnten Bauern im Mittleren Westen weniger von ihrem Saatgut an den Staat verkaufen, weil der Staat das Zeug nicht mehr umverteilt hat. Das heißt, den Bauern im Mittleren Westen, die gerade mit Zöllen sowieso Probleme haben, fehlt eine weitere Einnahmequelle. Weiß nicht, ob das Ziel von Doge war. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel von Doge war immer, dass sie mal im Energieministerium angetreten sind und gesagt haben, wir müssen jetzt hier mit dem stählernen Besen quasi mal durchfegen oder die Kettensäge, um das Bild nochmal zu bedrohen, und haben dann die Leute rausgeschmissen, die amerikanischen Atomwaffen überwacht haben, was im Energieministerium angesiedelt ist. So, dann waren die weg. Dann ist das irgendwann mal jemandem aufgefallen und haben sie sich schnell bemüht, oh, die sollten wir vielleicht wieder haben. Also haben sie versucht, sie zurückzuholen, haben sie aber erstmal nicht erreicht, weil sie ihnen die E-Mail-Adressen abgestellt hatten. Das ist jetzt nicht, ich sag mal, aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt der effizienteste Weg vorzugehen, wenn man den Staat reformieren will. Wie gesagt, das Ziel, den Sozialstaat durchzuarbeiten oder sowas, kann man teilen. I don't know. Steht dem politischen Austausch offen, aber so wie es gemacht worden ist, war es, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich.
Und Ihre Beobachtung in Silicon Valley, weil Silicon Valley war ja immer ziemlich linksprogressiv. Ja? Ich meine, das waren auch Mitarbeiter von Google, Facebook und Meta und Co. Die waren ja alle in dem linksprogressiven Lager in der Mehrheit verortet. Gibt es da jetzt aktuelle Veränderungen in der Einstellung der Menschen?
Ich würde die Prämisse ein bisschen in Frage stellen. Das Silicon Valley war immer links progressiv, wenn es um gesellschaftliche Themen ging, also um Gleichstellungsbemühungen, um Anerkennung von, was weiß ich, Lebenspartnerschaften, gleichgeschlechtlicher Ehe, Zuwanderung. Da war das Silicon Valley immer vorne mit dabei. Das Silicon Valley ist aber auch gewachsen auf Militärverträgen. Die Quelle des Reichtums des Silicon Valley sind Rüstungsverträge. Darauf ist dann eine Consumer Schicht gewachsen, die quasi jetzt die Facebooks, Metas, Googles dieser Welt geschaffen hat, aber quasi das Plumbing unten drin, die Rohre, die unten drunter liegen, ist Verteidigung. Und gleichzeitig ist im Silicon Valley sehr weit verbreitet dieser Glaube an das Genie des Unternehmers, ist es weit verbreitet, so in einer Elon Musk Biografie wird der schöne Satz mal beschrieben, so er ist Teil dieser tech-optimistischen Blase, die quasi sagt, wir könnten die Probleme der Welt lösen, wenn die dämlichen anderen nur einfach aus dem Weg gehen würden. Und da ist eine tief verankerte Staatsskepsis auch mit drin, die besagt, Regulierung ist schlecht. Höhere Steuern, gut, niemand will höhere Steuern, also natürlich findet man die auch blöd. Aber dass quasi der Staat ihnen auf die Finger guckt und sagt, hey, so wie ihr das macht, ist das für die Allgemeinheit nicht schlecht. Das ist etwas, was man im Silicon Valley von runter raus abgelehnt hat. Auch zum Beispiel Mark Zuckerberg ist kein großer Fan davon, hat sich quasi zu Zeiten der Obama-Administration sehr an Präsident Obama versucht anzunähern und wollte ihn irgendwie noch nach der Wahl 2016 mit auf dem ASEAN- oder APEC-Gipfel, ich bin mir nicht ganz sicher, waren sie in Südamerika und er wollte mit ihm nach Machu Picchu reisen. Obama hatte offensichtlich keine Zeit, hatte sich aber Zuckerberg kurz mal genommen und gesagt, hey, was ihr auf eurer Plattform macht, das hat dieses Wahlergebnis mitgebracht. Fake News, man erinnert sich, Fehlinformationen, solche Dinge. Und Zuckerberg muss völlig konsterniert gewesen sein, dass man ihm sowas irgendwie vorwirft. Weil sein Genie und das Genie seiner Ingenieure hat doch diese wunderbare Plattform geschaffen. Und was die Welt damit macht, ist dann nicht mehr sein Problem. Das ist nicht klassisch links, würde ich sagen, oder linksprogressiv. Ich glaube, das Silicon Valley ist, wie gesagt, sozialpolitisch eindeutig links, wirtschaftspolitisch eher Mitte rechts, wenn man es in diesem klassischen europäischen Links-Rechts-Spektrum sehen will. Und die Frage ist immer, welche Strömung ist gerade stärker? Es gibt von Marc Andreessen, glaube ich, der das Tech-Optimistische Manifest geschrieben hat, bezieht sich da auf einige, also sind so ganz quasi eine in mehreren Thesen festgehaltene Verlautbarung, hey, Technologie wird die Welt retten. Wir werden das alles irgendwie besser können und alles wird gut. Und er beruft sich darauf unter anderem auf einen italienischen Autoren, der unter anderem das Manifest der Faschisten geschrieben hat. Das ist jetzt keine klassische linke Quellenarbeit, die da betrieben worden ist. Deshalb, ja, ich würde sagen, es ist nicht so eindeutig.
Herr Heißel, ich glaube, dass Elon Musk aktuell so das so ein Vertreter von dieser neuen Generation der Superreichen, die einen enormen Einfluss auf die Politik ausüben und vor allem zurzeit im Lager der Republikaner verortet ist. Gleichzeitig muss man auch wissen, dass er 2016 einer der größten Gegner von Trump war und eigentlich per se ein demokratischer Unterstützer war. Was ist da passiert, dass er so einen Turnaround geschafft hat?
Vorneweg, Elon Musk ist derzeit technisch gesehen kein Republikaner mehr, weil er ja seine America Party angeblich gegründet hat, von der ich aber ehrlich gesagt seit der Gründung oder der angeblichen Gründung auch nichts mehr gehört habe. Also wir werden mal sehen, wo der landet. Zuletzt hat er sich wieder mit Donald Trump etwas ausgesöhnt, ganz offensichtlich. Was mich nicht überrascht, der muss auch ein bisschen gucken, wo seine Interessen gewahrt werden. So, was ist mit Elon Musk passiert? Elon Musk war, da sind sich seine Biografen, ich habe ihn offensichtlich nicht gesprochen, die Biografen, die ihn länger verfolgt haben, sahen in ihm eigentlich einen eher unpolitischen Typ, der, wie gesagt, seine Interessen gewahrt sehen will. Im Silicon Valley liegt die Macht, wie Sie gesagt haben, bei den Demokraten. Also war er etwas näher bei den Demokraten. Wenn man sich so seine Parteispenden oder seine Kandidatenspenden vor, sagen wir mal, 2016, 2018 anschaut, ist das zum einen nicht viel und es geht relativ gleichmäßig dahin, wo quasi die Interessen sind, als er dann irgendwie mit Hessen nach Texas gezogen ist, haben es wieder mehr Republikaner bekommen. Aber wir reden hier wirklich über Pillepalle-Beträge, vor allem gemessen an seinem Vermögen. Ich glaube, die Pandemie hat bei, das sind zwei Dinge. Die Pandemie, glaube ich, hat bei Musk den aktuellen Turnaround gemacht. Die Tatsache, dass Kalifornien ihm gesagt hat, du musst dein Werk dein Tesla-Werk schließen oder darf gerade nicht drin gearbeitet werden, das hat ihn ganz schön gefuchsig gemacht. Dann kam das ganze Thema mit Impfungen und dann kamen später die und Themen wie Meinungsfreiheit, wo er sich sowieso, glaube ich, kein traditioneller, war nie ein Linker oder wo er kein traditioneller demokratischer Parteigänger war. Das hat sich dann rauskristallisiert in eine Gemengelage, in der auf einmal Ron DeSantis sehr interessant fand. Das war der, ist nach wie vor der republikanische Gouverneur von Florida, der damals so ein bisschen als die neue Hoffnung der Republikaner galt, nachdem Trump aus dem Amt gejagt worden war. Und diese Transformation ist immer weitergegangen, bis er dann halt irgendwann voll sich selbst als Dark Mager bezeichnet hat und im Madison Square Garden vor Trump gesprochen hat, für den Wahlkampf gemacht hat und wie gesagt 300 Millionen Euro in seinen Wahlkampf gesteckt hat. Man muss bei Musk aber, glaube ich, ein bisschen weiter zurückschauen. Elon Musk kommt aus einer sehr interessanten Familie. Sein Großvater war einer der führenden Köpfe der sogenannten Technokratiebewegung. Die Technokratiebewegung ist während der Weltwirtschaftskrise in den 30ern entstanden, in den späten 20ern, 30ern, und hatte quasi nach dem Versagen, in Anführungsstrichen, des Marktes und der demokratischen Strukturen, um ihn einzuwägen, ein Konzept entwickelt, das da besagte, hey, wir sollten einfach nur den Ingenieuren die Macht übergeben. Ingenieure können durchdenken, was sie machen, haben Systeme im Griff, die kriegen quasi,
Analytisch einfach.
genau, analytisch super, so kriegen die besten Lösungen hin. Das heißt, es hätte so einen Rat an Ingenieuren gegeben, die quasi die Geschicke der Gesellschaft lenken. Was nicht vorgesehen war, war Demokratie oder Teilhabe der Bevölkerung überhaupt. Deshalb in Kanada, wo die Technokratiebewegung auch sehr aktiv war, wurde sie verboten. In den USA wird nichts verboten, deshalb da nicht. Musks Großvater ist dann nach dem Verbot der Technokratiebewegung nach Südafrika ausgewandert. Nicht zufällig, kurz nachdem dort die Apartheid eingeführt worden ist. Also es gibt eine amerikanische Historikerin, die die Schriften dieses Mannes ausgewählt hat, die ihn klar als antisemitischen Verschwörungstheoretiker und Rassisten bezeichnet. Jetzt kommt immer mein Standard-Disclaimer. Das heißt natürlich nicht, dass Elon Musk das auch ist, aber die Technokratie-Idee von seinem Großvater, die scheint sich so ein bisschen durchgesetzt zu haben. Das haben wir bei Doge gesehen. Was hat er gemacht? Er hat Ingenieure aus seinen Unternehmen geholt, hat sie in Ministerien gesetzt und gedacht, jetzt wird alles gut. Es ist nicht alles gut geworden. Was hat er noch? Er hat auch mal getwittert, dass irgendwie, wenn er den Mars kolonisiert, dass das eine Technokratie werden soll. Also diese Ideen da drin, dieses Staatskritische, was, again, legitime Meinung ist oder ein legitimes Gesellschaftsbild ist, aber halt nicht das, in dem wir uns befinden. Dieser ideologische Grundbau, der ist bei Musk da. Und in diesem Fall, im Fall Doge und im Fall der Trump-Unterstützung, bricht er, glaube ich, gerade heraus. Peter Thiel ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Peter Thiel hat in dem Aufsatz, über den wir schon gesprochen hatten, auch geschrieben, er sieht noch drei Möglichkeiten quasi als Libertärer, wie er sich selbst bezeichnet, ein gutes Leben zu führen. Das eine ist irgendwie quasi die Sphäre Internet. Da sagt er, wird schon schwer, weil das ist schon zu reguliert. Dann Space Exploration, also keine Ahnung, Mars besiedeln oder sowas. Da sagt er, sind wir technisch noch weit von weg. Und das dritte war dann die Idee des sogenannten Seasteadings. Die Idee war, man baut künstliche Inseln im Südpazifik und baut, jeder geht dahin und baut quasi seine eigene Lebenswelt so auf, wie er es gerne hätte. Ohne Regeln, ohne staatliche Oversight, einfach wie er will. Die Idee hat er tatsächlich sehr aktiv unterstützt. Es gab eine Organisation, die da wirklich dran gearbeitet hat. Er hat die finanziell ausgestattet, war da, glaube ich, auch mal in einem Beratungsgremium mit drin. Und irgendwann hat er dann gemerkt, das ist technisch nicht machbar, hat es gelassen. Und an dem Punkt kommt der Turn, wo er angefangen hat, sich in die amerikanische Politik mehr einzubringen. Also Peter Thiel war, bevor er sich 2016 für Trump ausgesprochen hat, war der auch kein politischer Großspender oder politisch großer Akteur. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die, glaube ich, damit zusammenhängt, dass er die Hoffnung auf eine libertäre Utopia außerhalb des US-Systems mittlerweile aufgegeben hat und jetzt versucht, sie so aufzubauen.
Wie schauen diese Menschen alle auf Argentinien? Weil das, was wir dort mit Milei erleben, ist ja eigentlich die Richtung, wenig Staat, mehr Freiheit.
Mhm. Sie haben gesehen, Milei war auf der CPAC. CPAC ist die jährliche Konferenz der Bewegungskonservativen, glaube ich, kann man sagen, bei Washington D.C. und in anderen Teilen des Landes gibt es ja auch gelegentlich. Milei wird da jedes Jahr gefeiert, wie nichts Gutes. Elon Musk hat sich mit der Kettensäge auf der CPAC-Bühne gezeigt, was ja auch das quasi Milei-Symbol ist. Daher ist es, glaube ich, kein Zufall, dass er das gewählt hat. Und die USA mögen jegliche Entwicklungshilfe zusammengestrichen haben und Handelsbeschränkungen hochmachen. Als Milei kürzlich vor einer schwierigen Wahl stand, haben die USA für ein Milliardenpaket argentinisches Rindfleisch gekauft, um so ein bisschen den Druck aus der Wirtschaft in Argentinien zu nehmen und möglicherweise das Wahlergebnis für Milei ein bisschen besser ausfallen zu lassen. Sehr zum Ärger übrigens der amerikanischen Bauern, die gesagt haben, ihr macht uns hier die Preise kaputt, wir versuchen unser Beef zu verkaufen und ihr importiert es jetzt aus Argentinien, um dem politischen Buddy zu helfen. Also Milei wird, glaube ich, schon als Verbündeter im Geist gesehen. Ich weiß nicht, ob Argentinien qua Größe und wirtschaftlicher Struktur tatsächlich ein gutes Vorbild für die USA ist, aber da sind wir.
Ich meinte jetzt nur, dass Elon Musk was, dass er quasi Dodge ist ja auch ein bisschen angelehnt an diese radikale Reduzierung der Komplexität des Staates in Argentinien, wo man, glaube ich, 30% aller Ministerien und auch der Gesetze gestrichen hat. Sehr gezielt, zwar jetzt nicht mit der Kettensäge, aber sehr konsequent.
Deswegen war meine Frage. Dieses gezielt ist halt sehr großer Unterschied. Und das passiert ja auch weiterhin. Also die Doge ist gescheitert, aber die Mission von Doge lebt ja fort. Es gibt ja nach wie vor die das Office of Management and Budget im Weißen Haus. Also eine Regulierungs-, ist quasi die zentrale Regulierungsbüro, würde ich sagen, in der amerikanischen Regierung. Jeder Executive Order geht da durch, die Implementierung von Gesetzen geht da durch. Und da sitzt Russell Roach, das ist ein enger Verbündeter von Donald Trump, der es sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, den Verwaltungsstaat so weit wie möglich abzuwickeln. Der macht das deutlich professioneller als Elon Musk, also da kann man durchaus sagen, kann es erfolgreicher werden, aber der springt auch nicht mehr in der Kettensäge auf einer Bühne rum, das ist halt der Unterschied.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und Herr Heißler, die Medienlandschaft spielt ja immer eine sehr große Rolle in solchen Phasen, auch wie in Wahlkampfkampagnen. Wenn ich jetzt Jeff Bezos, den erwähnen Sie auch, mit aufgreife, der hat ja Washington Post gekauft. Washington Post war ja immer sehr demokratisch geprägt und eigentlich nicht unbedingt Trump-affin. Ja. Wie ist da die Entwicklung?
Also Jeff Bezos hat die Washington Post, glaube ich, 2013 gekauft, also ein Stück weit vor Trump, und hat sich in der ersten Amtszeit von Trump auch als sehr als Gegner würde ich sagen, des Weißen Hauses inszeniert. Die Washington Post, man muss in den USA eine Sache vorneweg sagen, Meinungsseite und Nachrichtenseite sind in den USA deutlich krasser getrennt als in Europa.
Inwiefern?
Es sind komplett getrennte Redaktionen. Es gibt nicht, dass jemand, der eine Nachricht schreibt, auf der Meinungsseite stattfindet. Und es gibt niemanden, der kommentiert, der einen Nachrichtenteil schreibt. Das sind zwei getrennte Organisationen.
Das heißt, Nachrichten sind tendenziell neutraler gestaltet.
Genau. Immer.
Quasi.
Und das ist amerikanische Tradition. Also wenn sich, nehmen Sie das Wall Street Journal auf der anderen Seite. Das Wall Street Journal gilt immer als konservative Zeitung. Das Wall Street Journal hat eine extrem konservative Kommentarseite. Der Nachrichtenteil des Wall Street Journal ist eine hervorragende, neutral ist immer ein blödes Wort, aber sich um an journalistischen Standards hervorragend arbeitende Redaktion. Gleiches mit der Washington Post, gleiches mit der New York Times.
Und was ist mit Herr Heißler? Das ist super, das war mir nicht bewusst. Und was ist mit CNN? Ist das jetzt ein Nachrichten- oder ein Meinungskanal?
Tja, es ist beides. Das ist auch, nehmen Sie Fox News ist immer das schöne Beispiel. Das Fox News sagt selbst immer, wir sind ein Nachrichtensender und abends haben wir unsere Meinungsshows. Und ich glaube, bei CNN ist es so ein bisschen ähnlich. Wenn CNN tagsüber sehen, ist die Bemühung da, die Nachrichten halbwegs. Aber das ist nicht Tagesschau, ja. Natürlich ist das ein bisschen unterhaltsamer alles aufgemacht, bei Fox auch. Aber da sind Journalisten da, die vor Ministerium stehen, die da Informationen rausbringen und darüber die Leute informieren oder halt, wo irgendwie nächste Schießerei oder Waldbrand oder sonst was war. Und abends ist dann so der Teil, wo quasi die Moderatoren, die auch hier in Europa ein bisschen durchbrechen, sind bei Fox beispielsweise. Sean Hannity und sowas.
Oder
Tucker Carlson, als er noch bei Fox war. Das ist Abendprogramm. Tagsüber macht Fox Nachrichten.
Echt?
Mit einem gewissen Bias natürlich, aber jede Organisation hat einen gewissen Bias. Bei den Zeitungen, die sind extrem bemüht. Also wenn sie in den USA, in Washington sich mit Journalisten unterhalten, die wählen nicht. Die dürfen nicht an Demonstrationen teilnehmen. Die dürfen sich nicht politisch äußern. Das ist alles in den Verträgen drin. Kommentarseite, völlig anderes Thema. Das vorneweg.
Cool. So. Das ist eine sehr spannende Erkenntnis, wusste ich nicht.
Nur das vorneweg. So, jetzt Washington Post unter Bezos. Unter Bezos, die Kommentarseite der Washington Post ist seit jeher demokratisch. Vor Bezos, lange vor Bezos, unter den Grahams, war eine immer quasi der linken zugedachte Kommentarseite. Newsseite, immer ziemlich straight. Und die Newsseite hat vor Bezos Übernahme ein bisschen, denen ging es nicht gut. Die haben eine falsche Strategie gemacht, die haben die Digitalisierung ein bisschen verpasst, die haben versucht, mehr auf eine lokale Strategie zu gehen. Das hat nicht finanziell sich gelohnt. Bezos hat das Ding übernommen und hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben, insbesondere für die Newsseite, um die wieder aufzubauen, um eine nationale oder globale Marke quasi zu machen. Hat einen super Chefredakteur damals, Marty Baron, die hervorragende investigative Arbeit gemacht haben und gleichzeitig hatten sie irgendwie ihre linke Kommentarseite oder ihre demokratische Kommentarseite, wo sie die Trump Administration befeuert haben. Bezos hat sich in der Rolle sehr gut gefallen, muss man auch sagen. Also Trump hat ihn im Wahlkampf 2016, da war er noch nicht Präsident, mal angetwittert, nachdem die Washington Post einen sehr kritischen Faktencheck über ihn und seinen Trump hatte behauptet, dass er schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vor Osama Bin Laden gewarnt hatte, bevor es irgendjemand sonst auf dem Zettel hatte. Washington Post hat sich gesagt, das ist offensichtlich nicht wahr, und daraufhin hat Trump dann Bezos angetwittert. Und Bezos hat dann halt gegen den Rat seines PR-Teams zurückgetwittert. Und daraus ergab sich dann so eine kleine Twitter-Spirale. Und ne, wie das in den harmlosen Zeiten der 2010er war, ein bisschen Social-Media-Storm. Und danach war es auch wieder gut. Aber das hat sich dann so ein bisschen fortgesetzt. Nachdem Trump Präsident war, gab es Dinner im Weißen Haus, wo Trump versucht hat, auf Bezos einzuwirken. So, hey, seid doch ein bisschen fairer mir gegenüber. Und Bezos gesagt, wir halten uns da raus. Die machen ihre Arbeit und that's it. Also so wie man sich das von einem Eigentümer wünscht. Er hat sie finanziell unterstützt und hat sie ihren Job machen lassen und seinen Job gut gemacht. Das war dann, als dann Trump die Wahl verloren hatte, 2020, hat Bezos auch sehr überschwänglich Biden gratuliert. Also war schon klar, wo seine Präferenzen lagen. Dann kam 4 Jahre Biden und ich glaube, in denen hat sich Bezos ein bisschen, eine Sache habe ich auch vergessen, in der Zeit unter Trump hat Amazon auf einmal weniger Regierungsaufträge bekommen. Und zwar auch Aufträge, für die Amazon sehr gute, genau, AWS, die Web Services, hätten zum Beispiel, es gab den Auftrag, ein Cloud Computing System fürs Pentagon aufzubauen, wo eigentlich klar war, der ist ziemlich auf AWS zugeschnitten, weil AWS die entsprechende Erfahrung hat, die hatten sowas schon mal fürs CIA aufgebaut, das heißt, die hatten die Sicherheitsclearances und so weiter und die haben ihn nicht bekommen. Daraufhin hat AWS hat dann geklagt und hat tatsächlich Recht bekommen, hat gesagt, dass die Ausschreibung so oder dass die Entscheidung offensichtlich mit politischem Bias gegen sie gemacht worden ist. Also jemand hat mal gesagt, Bezos hat, ich glaube, 250 Millionen Dollar, korrigieren Sie mich, für die Washington Post ausgegeben, aber eigentlich hat sie ihn 10 Milliarden gekostet. Und das sind halt Summen, wo auch Jeff Bezos sagt, Moment mal, schauen wir nochmal hin. So, dann die beiden Jahre. Und in den beiden Jahren, Joe Biden hat sehr gut aufgegriffen, dass die Bevölkerung diesen Superreichen gegenüber zunehmend kritisch eingestellt ist und hat entsprechende Behörden mit Personal besetzt, das sich kritisch mit denen auseinandergesetzt hat, Antitrust-Verfahren gegen Amazon beispielsweise vorangeführt hat. Das muss Bezos ziemlich genervt haben, weil er sich wohl gedacht hat, hey, ich habe euch hier unterstützt, es ist meine Interpretation, ich habe hier die Stange gehalten, Anti-Trump und sowas, und was habe ich davon? Nichts. Ich krieg jetzt Ärger mit der anderen Seite. Das heißt, als Trump dann zurück auf die, als es dann so aussah 2024, dass Trump gewinnen würde, hat sich Bezos bemüht, den Draht wieder aufleben zu lassen zu ihm. Hat ihn nach dem Attentatsanschlag in Butler, Pennsylvania, Bezos bei Trump angerufen. Sie haben ein relativ normales Gespräch wohl miteinander geführt, nach allem, was man hört. Und dann kam die Entscheidung, quasi die Wahlempfehlung der Washington Post für Kamala Harris zu killen. Jetzt, die Begründung, die Jeff Bezos damals gegeben hat, war, Wahlempfehlungen ändern nichts und sie schüren das Misstrauen uns gegenüber, weil wir quasi uns offen an die Seite von einem oder anderen Kandidaten stellen. Und diese Begründung halte ich für vollkommen nachvollziehbar und halten auch viele andere Kommentatoren in den USA und hier für vollkommen plausibel. Das Problem war der Zeitpunkt. Es war kurz vor der Wahl, das Ding war fertig gelayout, das hätte nur noch gedruckt werden müssen. Und es dann zurückzuziehen an einem Tag, an dem sich auch noch Mitarbeiter von Bezos Raumfahrtunternehmen Blue Origin mit Trump-Vertretern getroffen haben, wirkt sie doch ein bisschen sehr nach, wir versuchen hier irgendwie für gutes Wetter zu sorgen. Und an dem Punkt sind wir jetzt auch. Bezos hat die Kommentarseite, again, getrennt von der Newsseite, massiv umgebaut. Die ist eher im Konservativen angesiedelt, eher so Mitte rechts, würde ich sagen. Es ist keine Magerseite, um Gottes Willen. Aber es ist nicht mehr die Washington Post, die es vorher war. Er ist der Eigentümer, das ist völlig legitim. Und man muss auch dazu sagen, die Newsseite lässt er in Ruhe. Also es ist nicht so, bislang gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass irgendwelche Investigationen oder irgendwelche Recherchen von Kolleginnen und Kollegen auf der Newsseite unterdrückt würden oder blockiert würden. Das alles nicht. Bezos investiert nicht mehr so viel in die Washington Post wie früher. Das heißt, denen geht es finanziell nicht mehr so gut, wie es ihnen in der ersten Amtszeit gegeben hat, auch weil sie jede Menge Abos wieder verloren haben. Und Bezos Einmischen quasi in die Kommentarseite hat auch dafür gesorgt, dass viele Leser ihre Abos gekündigt haben, weil die Leserinnen und Leser wollten halt die Kommentarseite, die sie hatten und nicht die, die Bezos jetzt will. Aber das kann Jeff Bezos egal sein. Ich finde den Vergleich ganz schön, die Washington Post, er wird da 250 Millionen gezahlt für seine Yacht, das Doppelte.
Ich glaube, der macht sich auch keine Gedanken, auch über 10 Milliarden, die wird er auch verkraften können.
Herr, das spürt man.
Ja, aber jetzt ist eine interessante Entwicklung, dass so viele zuerst gegen Trump waren, ja, und auch tendenziell eigentlich für die andere Partei gestimmt hat und dass es jetzt so ein Umschwung da stattfand. Wie haben sich die Demokraten geschlagen in der Bidens Zeit? Ich meine, ja, wenn man jetzt amerikanische konservative Kanäle anschaut und ich würde jetzt sagen, deutsche Medienlandschaft, das ist ja absolut unterschiedliche Perspektiven, die auf die Entwicklung in den USA berichtet werden. Ist in Deutschland auch getrennt zwischen Nachrichten- und Kommentatorenseite?
Nicht so formal, nö. Also ich arbeite für deutsche Medien, ich habe auch schon Kommentare geschrieben, ich tue es nicht gerne, aber ich tue es. Ist ein anderes System und das amerikanische System ist das amerikanische System, das deutsche System ist das deutsche System. Ich würde die nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist halt, man muss es wissen, wenn man auf die Dinge guckt, dass wenn ein Kommentar im Wall Street Journal steht, heißt nicht, dass Wall Street Journal ist so, das heißt, die Kommentarseite des Wall Street Journal ist so. Das und ist einfach anders.
So ein Heute-Journal, wenn wir jetzt Nachrichten anschauen.
Ich weiß nicht, hat das Heute-Journal eine Kommentarspalte?
Nee, nicht Heute-Journal. Ich meine jetzt grundsätzlich, wenn man jetzt Nachrichten sieht und sind das Nachrichten, die neutral sind oder, weil das ist ja eine große Diskussion in Deutschland aktuell, egal aus welchem Lager man das betrachtet, dass das entweder zu viel oder zu wenig Haltung ist.
Also, würde ich ein bisschen trennen. Ich halte es bei einer Nachrichtensendung, bei einer Tageszeitung im Nachrichtenteil
oder sowas. Tagesschau oder solches.
Tagesschau, da sind Kolleginnen und Kollegen immer sehr bemüht, es so journalistisch sauber wie möglich zu machen. Und das bedeutet, die eigene Meinung so weit rauszuhalten. Und das, aber again, die Tatsache, dass Kollege XY auf Seite 4 den Text über den Rentenbericht schreibt und auf Seite 2 die Rente kommentiert, ist ein Einfallstor für Leute zu sagen, wie guckt er denn da drauf, hat er das wirklich ernst gemeint? Selbst wenn ich niemanden da erstmal nicht erstelle, dass die eigene Meinung das Handwerk so beeinflusst, dass es ein Problem ist. Wir haben alle Weißes im Hinterkopf. Wir gucken alle aus seiner Perspektive auf seine Menschen. Ja, unser Job als Journalist ist es, so gut wie möglich uns da rauszunehmen, wenn wir was Nachrichtliches schreiben oder einen nachrichtlichen Beitrag schneiden oder was weiß ich nicht alles. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber ich bei den Qualitätsmedien sehe ich da auf jeden Fall das Bemühen. Ich glaube, viel mehr kann man nicht verlangen.
Herr Heißler, Sie schreiben ja im Untertitel Ihres Buches, dass man auch von einem Zerfall der Demokratie ausgehen kann oder beobachten kann. Es wird ja immer wieder gesagt, dass Trump eine Autokratie anstrebt oder was ist da, totalitäre Tendenzen vorweist. Das ist das, was man aus deutschen Medien auf jeden Fall wahrnimmt. Ist das der Fall in den USA? Gibt es klare Bestrebungen von ihm, Demokratie abzuschaffen?
Will er die Demokratie abschaffen? Ich glaube, was er nicht will, ist Widerspruch. Sagen wir es mal so rum. Donald Trump hat, glaube ich, kein großes Interesse daran, quasi das klassisch demokratische Geschäft zu machen, Interessen abzuwägen, Kompromisse zu finden und dann quasi eine Lösung zu präsentieren, die Unterstützung der breiten Öffentlichkeit genießt.
Also Konflikte konstruktiv austragen, was in der Demokratie ein Kern
Ganz genau. Das glaube, also wenn das mit seinen Zielen d'accord geht, dann gerne, aber es ist nichts, was zwangsläufig jetzt das Ziel seines Handelns ist. Wir sehen das darin, wie sich die Trump Administration gegenüber Gerichtsurteilen verhält. Ich würde den Kongress, werden wir wohl nächstes Jahr sehen, wenn aller Voraussicht nach die Republikaner mindestens in einer Kongresskammer die Mehrheit verlieren werden. Wie er sich dann dem Kongress gegenüber verhält, also wenn die dann Unterlagen anfordern oder sowas, ob die Administration dann liefert, das wollen wir mal sehen. Wir sehen auf jeden Fall Bestrebungen, sagen wir mal, Guardrails, also irgendwelche Haltelinien durchbrechen mit dem Ziel, die eigene Agenda durchzusetzen. Heißt das, dass wir nächstes Jahr nicht wählen werden? Nein, das heißt das nicht. Heißt das, dass wir in 3 Jahren keine Präsidentschaftswahl haben? Nein, das heißt es nicht. Dass diese Administration mehr als andere Administrationen drauf aus ist, Regeln in ihrem Sinne zu ändern und auszulegen und so den eigenen Machterhalt zu sichern, denke ich, kann man auch festhalten. Ich würde das nicht totalitär nennen. Ich würde das ein bisschen das Liberale aus der liberalen Demokratie den Versuch rauszunehmen. Also es wird offen darüber gesprochen, das Vorbild für die Magerbewegung ist Ungarn unter Viktor Orban. So, jetzt kann man die Frage stellen, ist Ungarn eine Diktatur? Ich weiß nicht genug über Ungarn, ich glaube nicht. Ist es eine Demokratie, wie es war, bevor Orban mit dem Umbau des Staates angefangen hat? Nein, ist es auch nicht. Und da muss man jetzt sehen, wie bei Trump kommt. Ich finde es interessant zu sehen, wie sich die Gerichte verhalten. Die Trump Administration verliert ständig vor Gericht. Ständig.
Aber das ist ja ein gutes Zeichen, oder?
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und dann bekomme ich immer den Hinweis, naja, aber vom Supreme Court gewinnen sie häufig. Das stimmt, aber nur ein Bruchteil aller Fälle geht es an den Supreme Court. Das heißt, in vielen Fällen blockieren die Gerichte Dinge, die passieren können. An manche dieser Sachen hält sie die Administration nicht so richtig. Oder sie sucht andere Wege, um rumzukommen. Klammer auf, andere Wege zu suchen, um etwas durchzusetzen, wo ein Gericht gesagt hat, das ist so, wie ihr es gemacht habt, ist nicht okay, finde ich vollkommen fein. Das hat die Biden Administration auch gemacht, als es um Studienkredite canceln ging. Da hat das Gericht gesagt, so auf dem Weg, den ihr probiert habt, geht es nicht. Dann haben die gesagt, okay, dann machen wir es halt anders. Ist das sauber? Ich finde ja, ich glaube, das ist Politik. Man arbeitet auf ein Ziel hin und sucht sich Lösungswege. Und wenn Lösungswege mit der Verfassung d'accord gehen, dann ist das erstmal in Ordnung. Wenn man das, und dann kann, wenn das nicht gut läuft, dann kann man abgewählt werden. Mhm. Also ich sehe Donald Trump ist offensichtlich, hat ein Problem mit Demokratie, wenn es um seine eigene Person geht. Er hat 2020 die Wahl verloren, er hat sie deutlich verloren, er hat sie klar verloren. Und er ist bis heute nicht eingestanden. Das ist ein Wahlsignal, das wir nicht ignorieren sollten. Selbst wenn ich jedes einzelne Ding, was jetzt gerade seit dem 20. Januar passiert ist, kann man so oder so interpretieren. Aber die Marschrichtung ist relativ klar, wo es hingehen soll. Es ist eine Richtung, in der Trumps Bewegung oder Trumps Gesellschaftsbild unangreifbar wird. Und das ist nicht im klassischen Sinne demokratisch.
Und der ist ja unglaublich eitel. Das heißt, jeder Widerspruch nimmt er persönlich, ist narzisstisch, je nachdem, wie man das auslegt. Das kann natürlich auch dazu führen, dass er mit dem Widerspruch sehr schlecht umgehen kann. Und das ist der Kern der kreativen Entwicklung im Rahmen einer Demokratie.
Konstruktive Kritik ist nicht so seine Fähigkeit.
Keine Kritik ist seine. Ich glaube, der hat da ein echtes Thema. Herr Heißler, und was ist mit seiner Popularität aktuell? Ich meine, der wurde ja relativ gut von die Hälfte der Amerikaner gewählt. Wie ist das aktuell, der Stand?
Da muss ich auch nochmal, also Donald Trump hat keine 50% der Wählerstimmen geholt.
Sondern?
Das ist 49 und ein paar zerquetschte. Das heißt, das war nach allem Dafürhalten eine relativ knappe Wahl.
Aber es ist fast immer so, oder, Herr Heißler?
Es ist fast immer so, aber ich meine, also sehen wir es mal so. Joe Biden hat mit 9 Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen. Mhm. Das tut nicht so Sache, weil Electoral College ist wichtig und da waren es ein paar 10.000.
Und Trump?
So ist Trump jetzt, die genaue Zahl habe ich gerade nicht im Kopf, weniger als das. Er hat alle Swing States gewonnen und er ist der erste Republikaner, der seit 20 Jahren die Popular Vote, also mehr Stimmen als die demokratische Kandidat geholt hat. Das muss man erstmal anerkennen. Auf jeden Fall. Trotzdem, also die MAGA-Bewegung oder Trumps Verfechter auch in Deutschland tun so, als wäre das irgendwie das Mandat des Himmels und jetzt gibt es auf einmal keinen Widerspruch mehr. Donald Trump hat in seiner mittlerweile 10-jährigen politischen Karriere, ich glaube genau 2 Monate, ein Approval-Rating von 50% gab. Das heißt, die Hälfte der Amerikaner haben zugestimmt. Das war Anfang dieser Amtszeit.
Was ist das für ein Rating?
Approval-Rating. Das heißt, 50% der Amerikaner sagen, er macht einen guten Job.
Mhm. Und was ist üblich? Ich meine, das ist ja, ich habe jetzt angeschaut in den USA, dass nach jeder Präsidentschaft Wahl gibt es ja irgendwelche Kurven, die ja ziemlich ähnlich sind, oder?
Das stimmt. Normalerweise gibt es so die sogenannte Honeymoon-Phase, also die Flitterwochen, wo man nach der Wahl erstmal geben die
Amerikaner. Euphorisiert.
Nicht euphorisiert, aber wenn man in den USA eine Wahl gewonnen hat, kriegt man erstmal ein bisschen
Vertrauensvorschuss.
Die Bevölkerung lässt ein bisschen Leine, probier mal was aus. Und bei Joe Biden beispielsweise, der hat jetzt, ich glaube, der war in den stabilen 50ern, also jetzt auch nichts Absurdes, wo also etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat ihn unterstützt, bis in den Herbst rein. Ich glaube, da gab es dann den Doppelschlag des Afghanistan-Abzugs und der Delta-Variante, dass der Afghanistan-Abzug lief offensichtlich alles andere als gut. Und die Delta-Variante hat dafür gesorgt, dass die Leute, die vorher mit erfolgreicher Impfkampagne und wir können wieder raus und sowas nach dem Höhepunkt der Pandemie in den USA, gab es auch immer wieder Masken auf und Leute mussten rein. Und das hat die Stimmung gekillt und da hat sich Joe Biden nie wieder von erholt. Bei Donald Trump ist dieser Honeymoon, der nie sonderlich ausgeprägt war, wie gesagt, die Umfragewerte waren nie besonders hoch, ist nach Wochen zusammengebrochen. Weil der ganze Doge-Kram und die Zollsachen und sowas, die Bevölkerung hat es von Anfang an nicht mitgemacht. Oder sie haben es mitgemacht, aber sie haben es nicht gutiert. Und im Moment sind seine Approval-Ratings, also seine Zustimmungswerte, so in den hohen 30ern. Das ist desaströs. So einen Zustimmungswert hatte er das letzte Mal in seiner ersten Amtszeit nach dem 6. Januar, also nachdem Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Jetzt hat er unwesentlich bessere Zustimmungswerte in einer Zeit, wo niemand das Kapitol gestürmt hat, wo er ganz normal regiert. Das heißt, die Bevölkerung ist gerade extrem unzufrieden damit, wie es läuft. Das sehen wir auch in Umfragewerten, wenn es um die Kongresswahlen im kommenden Jahr sieht. Normalerweise sind die so, aufgrund der Polarisierung ist es normalerweise so 2, 3, 4 Punkte Unterschied. Also keine Ahnung, Demokraten 43 und Republikaner 40% Zustimmung oder Republikaner 45 und Demokraten 48, keine Ahnung. Im Moment ist der Abstand zwischen den Parteien 8 bis 9 Punkte. Wenn das so kommt, reden wir nächstes Jahr über eine blaue Welle. Es ist noch ein Jahr hin, es muss nicht so kommen. Aber die Momentaufnahme ist, im Moment ist die amerikanische Bevölkerung mit dem, wie es in den USA läuft, nicht zufrieden.
Und was, Herr Heißler, was sind die Faktoren? Ist das Inflation? Ist das Arbeitslosenquoten? Was bewegt ihr das so?
Es ist ganz viel Inflation. Die Inflationsrate, das sind immer die Erwartungen, die man bringt. Donald Trump ist angetreten mit dem Versprechen, ich bringe die Preise runter. Das war nie realistisch. So, Deflation ist übrigens auch nicht gut volkswirtschaftlich. Nee. Und es ist jetzt so, dass die Preise, die Inflationsrate ist nach wie vor weg von 2%, die ist jetzt näher an den 3. 3% Inflation sind für sich genommen vermutlich kein Drama, aber von 9 kommend, wo die Preise sowieso hochgegangen sind und dann versprechen, die Preise werden sinken, sie sinken nicht, sondern sie steigen, das ist kein guter Look. Das ist, da fühlen sich die Menschen nicht gut mit. Doge hat nicht geholfen, es hat so ein bisschen dieses chaotische, dieses Durchregieren, die auch das Thema Zuwanderung, wo Trump seine besten Zustimmungswerte hat und auch da hat er die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich. Also
warum das? Ich meine, er greift ja rigoros durch.
Das ist die Sache, er greift ein bisschen zu rigoros durch aus der Sicht der Menschen. Die Ankündigung war ja, wir bringen die Kriminellen raus, wir bringen die Gangmitglieder raus, die Mörder, Vergewaltiger und so weiter. Das unterschreibt jeder. Das Problem ist, so viele Mörder, Vergewaltiger und Gangmitglieder sind in kurzer Zeit nicht aufzugreifen und abzuschieben, dass man die intern gesetzten eigenen Maßstäbe erreicht. Und um quasi zu sagen, wir haben so und so viel 10.000 Leute abgeschoben, müssen sie jetzt an die Leute rangehen, die sie schnell kriegen. Und das sind irgendwelche Leute, die ja illegal über die Grenze gekommen sind und jetzt quasi auf den Höfen des Mittleren Westens arbeiten, die auf den Baustellen arbeiten, die in den Schlachthöfen arbeiten. Die haben Arbeitsplatz. Da weiß die Immigration-Behörde genau, wo sie sind und wo man sie abholen kann, sammelt sie ein, macht sie weg und das reißt ein Loch in der Gesellschaft. Wenn irgendwie der Besitzer eines Taco-Standes oder der Betreiber eines Taco-Standes in deiner Nachbarschaft auch mal weg ist, stellt man sich die Frage, warum ist der weg? Und die nächste Frage, die man sich stellt, aber den haben wir noch nicht gemeint. Diese rigorose Härte, provoziert einen Backlash. Und den sehen wir gerade. Wie gesagt, Migration ist immer noch das Thema, wo Trump am besten dasteht. Und selbst da hat er die Mehrheit der Bevölkerung gegen sich.
Reißler, und wie geht er damit um? So ein narzisstisch ausgeprägter Mensch, der mag sowas bestimmt nicht. Gibt es da irgendwelche Ausbrüche oder Wutanfälle?
Und Sie können seinem Social Media folgen, er leugnet es. Trump sagt, er hat. Wenn Sie wissen wollen, was er denkt, also das ist relativ ungefiltert. Trump twittert oder postet auf seinem Truth Social regelmäßig, er habe die besten Umfragewerte aller Zeiten. Das stimmt nicht. Das ist einfach objektiv falsch. Er sagt, Preise sinken, sie sinken. Das Problem ist, als Präsident hat man, nicht nur Trump, jeder Präsident hat die Fähigkeit aufgrund irgendwie der Bedeutung des Amtes, der Zentralität im amerikanischen politischen System, die Fähigkeit, die Wahrnehmung oder die Agenda der Bevölkerung zu beeinflussen, zu setzen, so ein bisschen zu bestimmen, worüber wir reden und die Argumente in seinem Sinn zu schreiben. Das ist auch völlig normal. Das Problem bei Trump ist, wenn er seinen Anhängern sagt oder wenn er der Bevölkerung sagt, hey, Preise gehen runter und du gehst in den Supermarkt und der Einkauf ist teurer. Diese Dissonanz wird nicht im Sinne des Präsidenten aufgelöst werden. Er wird sich denken, der verarscht mich. Und ich glaube, dieses Gefühl setzt sich gerade ganz stark durch.
Aber es würde bedeuten, dass die demokratischen Mechanismen ihn dafür abstrafen werden, oder? Das ist
die Sache. Aber wir sehen ja Bemühungen, die demokratischen Mechanismen zumindest zu schwächen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Es gab ja von Trump ausgelöst diesen Push, Wahlkreise in Texas und anderen republikanischen Staaten neu zuzuziehen, in der Hoffnung, bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr mehr Sitze zu bekommen. Nun haben demokratische Staaten haben gegengehalten gesagt, wir machen das auch, gleichen das aus. Jetzt haben Richter vorläufig zum Beispiel in Texas diese Neuziehung der Wahlkreise erstmal aufgehalten. Das heißt, Demokraten haben mehr im Moment sogar einen strukturellen Vorsprung in dieser Frage. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Aber egal, wie es ausgeht, die Tatsache, dass diese Wahlkreise neu zugeschnitten werden, schwächt die Demokratie. Denn warum werden die zugeschnitten? Die werden nicht zugeschnitten. Also alle 10 Jahre müssen die Wahlkreise in den USA neu zugeschnitten werden. Einfach weil Leute ziehen um und die Verhältnisse müssen gemacht werden. Wahlkreise müssen einfach angepasst werden an die neuen Verhältnisse. Das kann man natürlich so machen, dass man sagt, okay, wir machen das irgendwie gleichmäßig oder lassen irgendwelche Experten sagen, welche Wahlkreise Sinn ergeben. Oder man lässt die Politiker selbst machen, die sagen, hey, wenn wir die Nachbarschaft bei uns mit reinnehmen, dann habe ich eine bessere Chance, wiedergewählt zu werden. Das passiert ganz viel. Und das passiert so viel, dass es mittlerweile die Zahl der Sitze im Repräsentantenhaus, und die es wirklich einen Wettbewerb gibt, also die für beide Seiten zu gewinnen sind, ist mittlerweile winzig. Das waren früher ein dreistelliger Betrag, sind 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Heute sind es vielleicht noch 40, 30. Das ist ein Problem, demokratietheoretisch. Das ist ein Problem, weil die Polarisierung dadurch zunimmt, weil die Leute müssen sich im Wahlkampf nicht mehr quasi an die Allgemeinheit, an die Mitte oder an mögliche Wechselwähler wählen, wenden, sondern sie müssen ihre Basis gewinnen, damit ihre Basis sie nominiert und dann die Wahl im November, die Hauptwahl, die gewinnen sie sowieso. Das bringt radikalere Kräfte hin und es sorgt dafür, dass es schwerer ist, eine Kontrollfunktion auszuüben. Also wenn Trumps Plan durchgegangen wäre, in Anführungsstrichen, die republikanischen Staaten ziehen ihre Wahlkreise so neu, dass er nächstes Jahr trotz Unbeliebtheit die Wahl nie im das Repräsentantenhaus hält, dann hätte er weiter durchregieren können. Wenn die demokratischen Mechanismen funktionieren und es gibt eine Unzufriedenheit mit dem Präsidenten, also wählen wir die andere Partei im Kongress, damit es eine Kontrolle gibt oder einen Check. Diesen Mechanismus zu versuchen auszuhebeln, das ist nicht unbedingt demokratisch.
Herr Heißler, wenn Sie die Repräsentanten einzelner Parteien betrachten, es gibt ja sehr, sehr spannende Menschen in den USA, die super qualifiziert sind und so die Zukunft der Politik darstellen. Ja, wie sehen Sie das in Deutschland, wenn Sie Parallelen oder umgekehrt Unterschiede zwischen den USA und Deutschland im politischen System heute ziehen, wo würden Sie die wesentlichen Themen sehen, sowohl Parallelen wie auch Unterschiede?
Ich glaube, die Systeme sind sehr, sehr unterschiedlich. Um in den USA um in Deutschland hochzukommen, ich meine, das ist überhaupt nicht despektierlich, braucht es die Ochsentour. Man muss durch die Partei Infrastruktur von unten hochkommen. Und ich glaube, das hat ganz viele Vorteile, weil man früh lernt, Mehrheiten zu organisieren, weil man früh lernt, im System zu arbeiten und strukturell halt vorwärts zu kommen, was dann, wenn man tatsächlich mal ein Amt übernimmt, ist man möglicherweise auch in der Lage, quasi in den entsprechenden Systemen zu agieren. Das ist in den USA anders. In den USA kann man im Zweifel oben einsteigen, wenn man die richtige finanzielle, um zum Buch zurückzukommen, eine Ausstattung mitbringt und die richtigen Berater hat. Und gleichzeitig, also ich schreibe ein Buch über das Beispiel John Corzine. John Corzine war der Chef von Goldman Sachs, einer der erfolgreichsten Banker der USA. Hat sich irgendwann dann im Streit mit seinem Co-Chef von der Bank getrennt, saß auf einem Berg voller Geld und hatte eigentlich nichts mehr zu tun. Also im Finanzsektor gab es für ihn nichts mehr, gab's nichts mehr zu erobern. Er war der Chef von Goldman Sachs. Und dann wurde in seinem Heimatstaat New Jersey ein Senatssitz frei. Also, okay, nutze ich doch meine Erfahrung als Amerikas wichtigster Banker, erfolgreicher Banker, als Geschäftsmann, um quasi was zurückzugeben. Das Problem ist, in New Jersey kannte den kein Mensch. Also man kannte ihn vielleicht auf der Business-Seite, aber es gab keinerlei. Er hatte nicht im City Council irgendwo gesessen. Er hatte nicht irgendwie in der State Legislature irgendwas gemacht. Er hatte keine Rolle. Die Leute kannten ihn nicht. Die ersten Umfragen, die er hatte, nachdem er in dieses Senatsrennen eingestiegen ist, waren: Wir wissen nicht, wer das ist. Keine Chance. Und der Mann hat so viel seines eigenen Geldes in diesen Wahlkampf gesteckt, dass er am Ende diese Wahl gewonnen hat. Einfach weil er sich.
Weil sie die Bekanntheit und Reichweite gekauft hat, ja.
Genau, er war also, du konntest in New Jersey damals nicht den Fernseher anmachen, ohne einen Werbespot von ihm zu sehen. Du konntest deine Tageszeitung nicht aufmachen, ohne eine Anzeige von ihm zu sehen. Du konntest die Autobahn nicht unterfahren, ohne nicht sein Gesicht an einem Ding zu sehen. Das viele, viele begabte Menschen da draußen, die nicht über dieses Geld verfügen, hätten es nicht gemacht. Ohne sein Geld, sagt John Corzine selbst, ich habe mich mit ihm unterhalten, hätte er dieses Amt nicht gewonnen. Und er hat keine Spenden genommen, was ihm, er sagt, auch Unabhängigkeit gegeben hat. Ja? Also er saß, es war kurz nach 9/11 und es ging um die Abstimmung zum Irakkrieg. Und er hat gesagt, ich bin nicht überzeugt. Was man hat gegen den Irakkrieg gestimmt. Was man sich als Senator von New Jersey, direkt gegenüber vom World Trade Center, der Staat mit, ich glaube, der zweithöchsten Todesrate an 9/11, erstmal erlauben kommen musste, ich weiß, dass 9-11 mit dem Irakkrieg erstmal nichts zu tun hat, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war das damals anders. Ja?
Wurde auch so verkauft. Ja?
Genau, wurde so verkauft und dann zu sagen, so nein, ich bin nicht überzeugt, dass bedürfte Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit, sagt er, hatte er auch dadurch, dass er keinem Spender irgendwas geschuldet hat. Das war seine Entscheidung, sich dahin zu stellen, und gut war's. So, das funktioniert in Deutschland nicht. Versuchen Sie mal mit, ich weiß nicht welchem Scheck, irgendwie die Spitzenkandidatur der SPD in Mecklenburg-Vorpommern sich zu, das wird nicht funktionieren.
Maximal, man gründet eigene Partei und versucht in 10 Jahren die groß zu machen. Ja?
Und das funktioniert in der Regel auch nicht so gut. Also
bis auf AfD?
Die AfD, aber die AfD war ja auch kein Personalding. Also es ist ja Bernd Lucke, der die AfD gegründet hat, ist ja heute nicht obendrauf. Die AfD ist, man kann über die AfD sagen, was man will, es ist kein Persönlichkeitswahlkampf oder kein Vehikel für eine einzelne Person, die
Narrativ,
den politischen Aufstieg heute wollte.
Ist ein Narrativprogramm, ja.
Das ist genau, das ist was anderes. Und die Parteien in den USA, wie gesagt, sie waren nicht vorgesehen, es gibt es schon ewig, aber sie sind deshalb auch so ein bisschen durchlässiger. Die Koalitionen, die quasi die Parteien ausmachen, wechseln ständig. Die Obama-Koalition, also die Koalition, die Barack Obama den Wahlsieg 2008, 2012 gegeben hat, ist nicht die gleiche Koalition, die Joe Biden 2020 den Wahlsieg gegeben hat. Die Bush-Koalition von 2000, 2004 ist nicht die von Donald Trump 2016 und schon gar nicht die von 2024. Die von Donald Trump 2016 ist nicht die von 2024. Es wandelt sich immer. Die Parteien sind viel, viel fluider als die als in Europa.
Aber jetzt, Herr Heißel, Sie haben ja zu Recht angemerkt, dass man in Deutschland so von ganz unten im Parteisystem sich hocharbeiten muss, was auch dazu führt, dass die Menschen, was die Qualifikationen betrifft, sehr selten aus der Praxis kommen, ja, wo man mit der Industrie viel zu tun hat oder mit Menschen auch, was man an den Ausbildungsgraden sieht. Ist das nicht ein Nachteil? Man kann zwar jetzt sehr gut navigieren durch das politische System und kann die Kompromissfähigkeit sehr gut zum Ausdruck bringen, aber der Mensch und die Praxis?
Die Mischung macht's. Also natürlich idealerweise hat man irgendwie beides. In den USA hat man mittlerweile das Problem, dass im Kongress fast nur noch Millionäre sitzen. Nun ist man in den USA schnell Millionär, weil einfach das Haus wird angerechnet und die Immobilienpreise in den USA sind, was sie sind. Aber trotzdem, natürlich fehlt da dann die Perspektive von der anderen Seite, von der weiter unten. Und was man dazu auch sagen muss, es gibt Beispiele von erfolgreichen Unternehmern, die in die Politik gegangen sind und da sehr erfolgreich waren. Michael Bloomberg ist immer das Beispiel. Der New York
hat er ja gut nach vorne gebracht. Ja.
Genau, der in New York sehr erfolgreich regiert hat, der sogar noch eine dritte Amtszeit bekommen hat, die eigentlich in der Stadt Charter nicht vorgesehen ist, bekommen hat, weil er so erfolgreich war und niemand gegen ihn antreten wollte. Aber das ist nicht die Regel. Es gibt eine Menge, da draußen gibt es eine Menge Unternehmer in den USA, die denken, sie könnten irgendwie Politik, aber Politik und Wirtschaft sind zwei unterschiedliche Systeme. Sie funktionieren anders. In einem Parlament, in einem Kongress, glaube ich, ist es sehr gut, wenn alle Perspektiven vertreten sind. Aber ich sehe keinen Automatismus, dass jemand, der ein erfolgreicher Unternehmer ist, auch ein erfolgreicher Manager für den Staat ist. Kann funktionieren, aber es ist keine Regel.
Mhm. Herr Heißel, und wer sind so die politische Figuren der Zukunft in den USA in den nächsten 10 Jahren, sowohl im republikanischen Lager wie auch im demokratischen?
Das werden wir mal sehen. Also ich glaube, im republikanischen Lager, das ist ein bisschen leichter. J.D. Vance ist da, glaube ich, die Person, die geschlagen werden muss.
Und DeSantis, der war ja auch so.
Ja, DeSantis ist eine gute Frage. Der ist gerade so ein bisschen raus. Wir müssen mal sehen, wie der hatte seine Chance und der hat sie nicht genutzt. 2020, sein Wahlkampf war eine Katastrophe, interessanterweise auch, weil er überwiegend sich auf Geld von Superpacks verlassen hat und seine eigene Kampagne nicht viel auf die Beine bekommen hat. Und man muss wissen, Superpacks sind formal unabhängig, man kann, also wenn man praktisch
spricht, MAGA ist auch ein Superpack, ja. Das ist,
es gibt MAGA Inc., das ist ein Superpack, aber MAGA, der Begriff beschreibt ja erstmal die ganze Bewegung. Die Superpacks sind eigentlich unabhängig oder sollen unabhängig sein, aber sie sind es in der Realität nicht. Also man kriegt das eigentlich schon ganz hin, dass Dinge in enger Abstimmung mit der Kampagne laufen, auch wenn es eigentlich untersagt ist. Aber DeSantis hat so schlecht abgestimmt miteinander, dass sein Wahlkampf einfach völlig flach gefallen ist. Und die Frage ist, ob er sich davon erholen kann. Es gibt viele Kampagnenbücher über 2024, die gesagt haben, hey, Trump will DeSantis nicht nur 2020 schlagen, sondern 2024 schlagen, sondern auch für die Zukunft unmöglich machen. Womöglich ist ihm das gelungen, ich weiß es nicht. Das wird man sehen. Denken Sie an 2004 zurück, letzter Punkt, dass die Republikaner gewonnen haben, die Demokraten. Barack Obama war dann Freshman Senator. Die Frage, ob der der nächste Präsident werden würde, er galt jetzt nicht als Favorit, sagen wir es mal so, ein Jahr nach der Wahl. Und deshalb ist es schwer zu sagen, aber es gibt eine Riesenbank. Wie gesagt, J.D. Vance ist, glaube ich, der qua Funktion, der amtierende Vizepräsident bekommt fast immer.
Eine Chance.
Nicht fast, eigentlich, er bekommt immer in der jüngeren amerikanischen Geschichte die Nominierung, oder wenn er antritt. Marco Rubio gilt als quasi interner Gegenkandidat, der was machen könnte. Es gibt eine ganze.
Die beiden waren ja 2016 Gegner von Trump, ja?
Vance nicht. Vance war 2016 noch Kommentator. Also er war Gegner, aber er war kein Gegenkandidat.
Nee, ich meine jetzt nur Gegner.
Das ja,
meine
jetzt in, ja, absolut, ja.
Aus der Perspektive der politischen Einstellung,
der Person gegenüber. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht, ja, natürlich. Also, Vance und Rubio gelten so als die beiden Frontrunner, das als die beiden klassischen Erben. Es gibt eine Menge Gouverneure, der noch amtierende von Virginia, Glenn Youngkin, galt immer als möglicher Kandidat. In Georgia gibt es Brian Kemp, auch ein sehr erfolgreicher Gouverneur. Ja, DeSantis haben Sie schon erwähnt. Und es gibt mit Sicherheit
und auf 15 der demokratischen Seite,
Herr Heißler? Ja, auf der demokratischen Seite, ich meine, viel wird über Gavin Newsom geredet, Gouverneur von Kalifornien, der sich sehr als Trump-Gegner gerade inszeniert. Ich weiß nicht, ob der im Mittleren Westen gut ankommt, aber er ist zumindest erstmal da und die Pose des Kämpfers kommt im Moment gut an. Also Newsom ist, glaube ich, klarer Kandidat.
Wie läuft es in Kalifornien, Herr Heißler, aktuell? Da gab es ja auch sehr viele, ich meine, das Land ist so reich durch diese Tech-Giganten.
Naja, Kalifornien ist überreguliert und overtaxed, sagen die Republikaner. Aber Kalifornien ist, ich glaube, für sich genommen, korrigieren Sie mich, die fünftgrößte oder sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ja, Top 10 auf jeden Fall.
Ja. Läuft nicht so schlecht, sagen wir es mal so. Was haben wir noch? Gretchen Whitmer ist die Gouverneurin von Michigan. Genau wie Newsom, nächstes Jahr läuft ihre, oder übernächstes Jahr, technisch gesehen, läuft ihre Amtszeit aus. Das heißt, die haben dann Zeit, sich dem Wahlkampf zu widmen.
Oh, Harris.
Harris, ich wäre überrascht. Kamala Harris sagt in Interviews immer, sie hält sich offen, aber das muss sie sagen. Wenn sie das nicht sagt, ist ihre
bedeutungslos.
Ist sie bedeutungslos, genau. Ich glaube, wenn sie antritt, wird sie es sehr schwer haben diesmal. Mal zur Ehrenrettung von Kamala Harris. Kamala Harris hat eine verlorene Kampagne übernommen und hat sie competitive gemacht. Auf einmal, also es war wieder ein Wettbewerb mit ihr. Wenn Biden, glaube ich, dran geblieben wäre, hätte Trump einen ganz anderen Wahlsieg eingefahren. Es hat nicht gereicht und am Ende hängt das hier natürlich nach.
Und Michelle Obama?
Nein. Michelle Obama hat Zeit ihres Lebens kein Interesse an Politik gezeigt, sagt immer, sie will es nicht machen. Warum soll sie es auf einmal?
Okay.
Nein. Es gibt jede Menge. Wes Moore ist der Gouverneur von Maryland, der auch jetzt wiedergewählt werden wird. Nächstes Jahr ist Maryland ein sehr demokratischer Staat, da muss schon viel schief gehen, dass er verliert. Das ist einer, J.B. Pritzker ist der Gouverneur von Illinois, einer der reichsten Männer des Landes, auch Hotelerbe, ja, Milliardär. Wird nächstes Jahr zu seiner dritten Amtszeit in Illinois antreten, aber gilt als jemand mit höheren Ambitionen. Es gibt eine ganze Handvoll Senatoren, die auch 2020 angetreten sind, die es jetzt nochmal irgendwie probieren werden. Cory Booker wäre so ein Beispiel, Amy Klobuchar ist, denke ich, jemand, auf den man gucken kann. Also es gibt verdammt viel, was die Trump-Ära, die erste Amtszeit, den Demokraten gebracht hat, ist viele Wahlsiege in vielen Swing States mit Personal, das jetzt quasi im besten Präsidentenalter ist. Das heißt, da kann man sich auf einen rigorosen Wettbewerb einstellen.
Und Herr Heißler, Sie sind jetzt nach 8 Jahren wieder zurück in Deutschland. Hat sich Deutschland verändert? Und wenn ja, in welche Richtung?
Also ich habe vorher auch in Berlin gewohnt und Berlin ist ja immer gern ein bisschen ruppig und ein bisschen Berliner Schnauze und sowas. Ich habe das Gefühl, die Stimmung insgesamt ist ein bisschen schlechter geworden. Alles ist ein bisschen grauer, ich glaube, es ist jetzt das dritte Jahr Rezession oder zumindest Stagnation wirtschaftlich. So ein bisschen die Aufbruchsstimmung, die es vor nicht allzu langer Zeit hier noch gab, spüre ich gerade nicht, aber das kann ja wiederkommen. Es ist ja auch gerade Herbst und Herbst in Berlin ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, Herr Heißler, wenn Sie sich vorstellen würden, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen nur einen Satz drunter schreiben, was wäre das?
Wenn es in der Hall of Fame ist, dann ist ja schon relativ viel drüber gesagt.
Deswegen geht es um die Essenz oder Distillat des Buches mit einem
Satz. Ja, ey, schwierig. Wenn Geld und Macht haben immer zusammengehört, aber wenn Geld die Macht übernimmt, wird es gefährlich für die Demokratie.
Cooler Spruch. Herr Heißler, hatten Sie in den letzten Jahren ein Buch gelesen, das Ihre Weltanschauung oder vielleicht eine Weichenstellung bewirkt hat?
Ich habe viele Bücher gelesen. Im Moment lese ich gerade 1929 von Andrew Ross Sorkin. Das ist Andrew Ross Sorkin ist ein Finanzjournalist aus den USA, der nach der Finanzkrise 2008 Too Big to Fail geschrieben hat. Buch über quasi die interne Abläufe in den Banken und in den Ministerien, um auf quasi den Lehman-Schock zu reagieren. Und er hat gerade ein Buch geschrieben über die Weltwirtschaftskrise 1929. Und das ist extrem spannend.
Super. Herr Heißler, wenn Sie einen Ratschlag als den besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden, was wäre das?
Trau dich.
Okay. Und was ist für Sie Sinn des Lebens?
Mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern morgens so wenig wie möglich vorzuhaben.
Das ist doch eine wunderbare Einstellung. Ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank für Ihren Kampf für die Demokratie und die Sensibilisierung der Menschen, auch da sehr, sehr drauf zu achten, was man tut und vielleicht, was man auch nicht tut. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Berlin und Sie schreiben mir ein neues Buch. Viel Erfolg mit dem neuen Buch. Vielleicht
hören wir schon. Schauen wir mal. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.